Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese berühmten Worte aus Johannes 3, Vers 16 stehen heute im Losungsbuch für diesen Karfreitag. Und es heißt dort weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Nicht Gericht, sondern Rettung. Wie können Tod und Leben einander berühren? Wie kann aus Tod Leben werden? Wie kann es sein, dass ein Vater seinen Sohn verschenkt, hingibt, loslässt, damit andere ewig leben? Karfreitag ist ein Festtag der Liebe. Mancher Bräutigam breitet Rosenblätter aus in der Wohnung, um seine Braut zu empfangen. Jesus breitet Rosenblätter seiner Liebe aus. Sein Blut, seine Lebenshingabe, das sind seine Rosenblätter für uns. Zeichen seiner Liebe. Wir versammeln uns hier als von Gott Geliebte, als teuer Erkaufte, als Beschenkte. Und seine Liebe verbindet uns zu einer Gemeinde, zu einer Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Wir singen dieses Passionslied. Vor 2 Jahren haben wir das den ganzen Gottesdienst meditiert. Jetzt die ersten beiden Strophen. 249. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Als Freikirche der reformierten Tradition verzichten wir weitgehend auf Bilder. In unseren Gebäuden finden sich keine Kruzifixe. Wir zeigen das leere Kreuz. Wir sehen die Passion theologisch vom Ende her. Er lebt. Zugleich brauchen wir innere Bilder vom Gekreuzigten. Die 4 Evangelisten malen mit Worten 4 verschiedene Bilder von Jesus. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und auch von seiner Passion. Im heutigen Gottesdienst meditieren wir ein Bild, das Johannes malt in der Passionsgeschichte nach Johannes 19. An 5 Stationen dieses Textes halten wir inne und mittendrin teilen wir das Brot und ganz am Ende den Kelch. Johannes stellt Jesus besonders deutlich in eine Spannung von Tod und Leben. Johannes in seinem Evangelium ist Jesus souverän, auch im Leiden, bis zum Ende. Wie kann Souveränität, wie kann Kraft Gottes im Leid aussehen? Wir hören im Folgenden die fortlaufenden Texte aus dem Johannesevangelium Kapitel 19 ab Vers 16 nach der neuen Genfer Übersetzung. Halten wir inne bei der ersten Station, die Kreuzigung Jesu.
Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm 2 andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte.
Jesus wurde abgeführt. Jesus von Nazareth in die Hand von Menschen gegeben, in der Gewalt von uns Menschen. Jesus abgeführt. Die religiösen Führer und die römischen Soldaten. Jesus wird abgeführt, mitten durch die Stadt, vorbei an den Gaffern, an den Sympathisanten, den Anklägern und den Trauernden. Jesus trägt sein Kreuz selbst. Nach Johannes kommt kein Simeon von Kyrene zur Hilfe und trägt das Kreuz Jesu. Nein, Jesus ist nicht auf Hilfe angewiesen. Gott gibt ihm die Kraft, sein Kreuz zu tragen. Jesus kann das ertragen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, das sagen wir manchmal. Unsere Kreuze, sie sind auch schwer. Es sind kleine Kreuze gegenüber diesem Kreuz, aber jeder hat etwas zu tragen. Jesus trägt die Schuld der Welt auf seinen Schultern. Den Querbalken hat er auf seinen Schultern. Der Pfahl, der steht schon am Zielort. Dieses Bild stammt aus dem Ostergarten in Gütersloh, den wir letzte Woche besucht haben. Da ist dieser Pfahl und der Balken fehlt noch, an den der zum Tode Verurteilte tragen muss. Ja, dieser Pfahl steht kurz hinter einem Stadttor, auf einem kleinen Hügel, die Schädelstatte genannt wird. Und dann heißt es ganz schlicht, dort kreuzigte man ihn. Die Evangelisten malen die Grausamkeit der Todesstrafe nicht aus. Wie grausam es war, langsam am Kreuz zu sterben. Das kannten damals viele. Kreuzigungen wurden der Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Alle sollten es sehen, wie Verbrecher langsam ersticken. Jesus wird mit anderen zusammen gekreuzigt. Für Johannes ist nur die Mitte wichtig. Nicht wer rechts und links hängt. Für ihn ist wichtig, wer in der Mitte hängt. Dort hängt Jesus. Das ist die Mitte des Evangeliums, der guten Nachricht. Ja, Jesus ist ausgeliefert und er lässt sich ausliefern. Jesus trägt das Kreuz und man kreuzigt ihn. Die zweite Station, das Schild für die ganze Weltöffentlichkeit.
Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
Jesus von Nazareth, ein Mensch aus einer Provinz. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Wie soll dieser Mensch Heilung, Liebe, Rettung bringen? Ein Schild bezeichnet ihn. In der Antike wird vor den Todeskandidaten her ein Schild mit der ihrer Anklage getragen. Oder ihnen wird das Schild ihrer Schuld um den Hals gehängt. Über Jesus wird ein solches Schild angebracht. Pilatus, der Vertreter der römischen Weltmacht, lässt es anbringen. Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Wie viel Hohn steckt in dieser Inschrift? Es ist ein Titulus. Eine Anklagetafel und ein Ehrentitel in einem. Aus Sicht der Römer billige Propaganda. Wer an den Gekreuzigten glaubt, der soll sehen, was für eine Eselei das ist, so einen für einen besseren König zu halten. Ja, Pilatus zeigt einen gewissen Antisemitismus. Die Juden sollen dumm dastehen. Die glauben, das wäre ihr König. Pilatus graviert die Buchstaben ins Holz. Es ist für alle sichtbar. Und viele Juden nehmen Anstoß. Sie merken, es ist peinlich. an einen gefolterten Gottesknecht zu glauben als Messias. Es ist abstoßend. Deswegen wollen sie, dass Pilatus seine Inschrift korrigiert. Jesus soll sich für einen König halten. Nicht sie sollen ihn dafür halten. Er behauptet, der König der Juden zu sein. Aber Pilatus verteidigt seine Buchstaben bis aufs Blut. Eine Frage der Ehre. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und Pilatus und die religiösen Führer der Zeit merken nicht, dass sie die ersten Evangelisten werden. Die ersten, die der ganzen Welt zeigen, wer der neue König ist. Die ganze Welt kann es lesen auf Hebräisch, in der Sprache der Juden, auf Lateinisch, in der Amtssprache der Römer, auf Griechisch, in der Sprache von Handel und Kultur. Alle dürfen es lesen. Jesus von Nazareth, ganz Mensch, König der Juden, der Messias, ganz Gott. Die dritte Station, das ungeteilte Gewand.
Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten.
Wilhelm Wilms meditiert diesen Text. Sie ziehen dich auch aus. Du brauchst kein Kleid, kein Feigenblatt, kein Tierfell. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Du bist kein Adam, du bist keine Eva. Du bist ein neuer Adam. Dein Kleid ist deine Haut. Dein Kleid ist, was du bist. Du brauchst nichts mehr dazu. Du hast ja nichts verloren. Sie wollten dich verspotten. Sie wollten dir die Schamröte ins Gesicht treiben. Aber ohne es zu wissen, haben sie den ursprünglichen Glanz des Menschen sichtbar gemacht. Statt der Schamröte strahlt durch alle Erniedrigungen Gottes Glanz aus deinem Antlitz, spielt Gottes Herrlichkeit um deinen Leib. Du stehst in der Gloriole des Menschen, neuer Adam. Du stehst in der Gloriole Gottes, du Gottessohn. Auf dir liegt Gottes Gnade wie Gold. Und wir suchen Feigenblätter in immer neuen Variationen, schreien von Mode zu Mode, nach neuem Kleid, nach neuem Kostüm und verstecken uns, weil einer ruft, Mensch, wo bist du? Jesus begegnet hier nackt und bloß, gedemütigt. Zugleich bleibt sein Unterhemd ganz und unversehrt. Das Hinrichtungskommando, die Wachen, sie wollen sein Untergewand nicht zerschneiden, weil es aus einem Stück gewebt ist. Es erfüllt sich, was der Beter von Psalm 22 schon wusste. Um Jesu letzte Habseligkeiten werden die Würfel geworfen. Aber was wie nebensächlich erscheint, das malt Johannes hier aus, das Untergewand. Das ist für ihn ein Symbol für Jesus selbst. Obwohl er gedemütigt und gekreuzigt wird, bleibt er integer. Jesus in seinem Innersten bleibt ganz. Sein Innerstes ist ganz und voller Liebe. Darin besteht seine Macht und Souveränität, dass er sich töten lässt und ganz bleibt. Deswegen feiern wir in diesem Moment einen Teil des Abendmahls. Wir brechen das Brot. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch unsere persönlichen Lasten und unsere Schuld trägst, dass du alle Krankheit auf dich genommen hast, alles Versagen und dass du uns trägst im Leben und im Sterben. Amen. Amen. Die vierte Station. Jesus sorgt für die Menschen in seiner Nähe.
Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie.
Wilhelm Wilms meditiert: Haben wir richtig gehört? Wer stand beim Kreuz? Ich dachte, die und die und der, die vorher so wichtig taten. Petrus, der erste Papst, offizielle Kirche beim Kreuz, unter dem Kreuz. Aber das hätte ich wissen müssen. Die waren alle in Bethlehem auch nicht da. Die spielen mit toten Buchstaben, mit Paragraphen. Wer steht denn unterm Kreuz? Eine Frau, eine Verrufene, eine Verworfene. Und wie steht sie da, weinend? Jetzt hat sie niemanden mehr, der sie für voll nimmt, niemanden, der sie nimmt, wie sie ist, der sie erlöst. Noch eine Frau steht da. Und die Mutter, ja, die Mutter, die hat ihn getragen, immer getragen, bis jetzt. Manchmal hat sie ihn nicht verstanden, vor allem nicht, dass er sterben sollte, der so gut war, das hat sie nicht verstanden. Aber getragen hat sie ihn, auch wenn sie ihn nicht verstanden. Aber sie weiß, die Mutter, dass er lebt. Das weiß sie ganz genau. Und sie sagt es allen weiter: Er lebt, er lebt, er lebt. Und wie sie es sagt, so glaubwürdig, sie sagt es immer noch, die Mutter. Mit viel Hoffnung wird sie es sagen. Er lebt. Was für ein Bild haben wir von Jesus, dem Gekreuzigten? Auf dieser Ikone, ja, das ist vielleicht der Jesus der Johannespassion. Und unter seinen Armen, unter den Armen Jesu ist Zuflucht. Jesus sorgt für andere in der Stunde seines Todes. Er kann von sich absehen und die Bedürfnisse der anderen sehen. Jesus ist der gute Hirte, die Fürsorge in Person. Und Jesus sorgt für eine neue Familie am Kreuz. Jesus sieht die Lücke, die er bald in das Leben und in die Seele seiner Mutter reißen würde. Er weiß, was sie braucht. Und in den letzten Stunden seines Lebens gibt er es ihr. Was braucht eine verwaiste, vermutlich sogar verwitwete Mutter? Von Josef ist schon lange nicht mehr die Rede, seitdem Jesus 12 war. Geht es nur um die Versorgung, um den Schutz der Mutter durch einen Mann? Dann wären auch die Brüder Jesu da gewesen, von denen es einige gibt. Aber Jesus stellt den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der Jesus besonders liebte, den stellt er der Mutter an die Seite. Und dieser Jünger, der an die Seite gestellt wird der Mutter, der bringt seine Geschichte mit Jesus mit. Wenn Jesus bald tot sein wird, dann wird seine Mutter ins Bodenlose fallen. Nicht nur, weil sie ihren Sohn verlor, sondern gerade, weil sie so einen besonderen göttlichen Anfang mit ihm hatte. Und der Lieblingsjünger, der kann verstehen, welche Gotteshoffnung gerade stirbt, als sie unter dem Kreuz stehen, denn es ist ja auch seine Hoffnung. Beide haben ihre Geschichte, der Jünger, den Jesus lieb hatte, und die Mutter. Beide sind tief verbunden in ihrer tiefen Verstörung. Wie geht es jetzt weiter? Jesus hat seiner Mutter einen Tröster geschenkt, einen Begleiter, den einzigen, der dafür in Frage kommt. Die anderen Jünger, die sind verschwunden. Nicht viele Menschen stehen vor so einem Abgrund wie Maria damals. Aber verstört sein, verwirrt sein, den Kurs verlieren, das ist vielen von uns vertraut. Das passiert eigentlich regelmäßig, wie Ebbe und Flut. Und Jesus hält so ein Geschenk, wie es Maria bekam, für uns alle bereit, nämlich Menschen zu schicken, die ihre eigene Geschichte mit Jesus haben und die von dieser Geschichte dir etwas mitteilen, mitgeben können, die da sind. Das gehört zum tiefen Wert christlicher Gemeinschaft, auch unserer Gemeinde, dass wir einander Anteil geben können. Was Christus im eigenen Leben geprägt hat, wie er durch Tiefen hindurch getragen hat, wie der Tod nicht das letzte Wort hat. Und wer den Mut hat, davon zu erzählen, der kann andere auffangen, die desorientiert sind, mutlos oder gerade verzweifelt. Natürlich, die Geschichte des anderen ist nicht meine Geschichte und meine ist nicht seine. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner, Jesus Christus. Durch ihn können wir uns treffen und durch ihn können wir einander tragen. Und so sagt er es ja, das ist jetzt deine Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Wir werden zu einer Familie, Jesu Christi, unterm Kreuz. Und alle Anfechtungen müssen fliehen, denn gemeinsam gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Fünfte Station. Jesus sagt, ich habe Durst und es ist vollbracht.
Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysop-Stängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
Jesus, der von sich gesagt hat, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Jesus, von dem verheißen wird in der Offenbarung, jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Jesus selbst, der die Quelle des Lebens ist, ist für einen Moment ausgetrocknet. Der Gaumen klebt an der Zunge. Jesus steigt ganz tief herab, bis zum Nullpunkt. Er wird einer wie wir. Jesus kennt unseren Lebensdurst, deinen Durst nach Leben, jede Trockenheit, jede Dürre. Jesus durchlebt, was Psalm 22, Vers 16 betet. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Jesus bleibt nichts erspart. Er kommt um nichts herum. Jesus ist der vollständig preisgegebene Mensch. Und es gehört zu den Qualen eines Gekreuzigten, sich am Kreuz ab und zu aufrichten zu wollen, um Luft zu holen. Dabei hat niemand geholfen. Dieser Todeskampf war beabsichtigt. Aber zu trinken geben, ja, das stört nicht. Ein wenig konnte man dadurch den Todeskampf lindern. Jesus ist jetzt völlig auf Hilfe angewiesen, auf das Wohlwollen der anderen. Er ist ganz ausgeliefert. Und dort, wo du anderen ausgeliefert bist und ihrem Gutdünken, ist Christus an deiner Seite. Jesus kennt jeden Durst. Er kennt die Tiefe des Lebens. Dorthin ist er hinabgestiegen, aus Liebe. Psalm 69 betet von solcher Notlage, die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte ab, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. Und auf Tröster, aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Reichen die Soldaten Jesus jetzt ein Erfrischungsgetränk, ein Schwamm voller Essigwasser? Oder machen sie sich einen gehässigen Spaß und tauchen den Schwamm in pures, beißendes Essig? Beides ist möglich. Vermutlich ist es Hohn. Die Hilflosigkeit wird noch ausgenutzt. Und Jesus? Anders als Psalm 69, wo danach der Beter zum Rachedurst aufruft und seinen Feinden den Tod wünscht, wird sein Durst nicht zum Rachedurst gegen seine Feinde, sondern er nimmt diese letzte Demütigung hin. Denn Jesus weiß schon, dass es vollbracht ist. Es ist vollbracht. Bei Johannes beklagt Jesus nicht die Gottverlassenheit am Ende. Nein, er sagt, es ist vollbracht. Jesus sagt nicht, ich habe es geschafft. Jesus sagt auch nicht, danke Vater, dass du mir den Sieg geschenkt hast. Jesus sagt, ein Werk wurde vollendet. Gott handelt durch den Tod Jesu. Gott hat es vollbracht. Jesus stirbt nicht sinnlos und nicht ohne Frucht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr liebt Gott. In unserer Zeit heute zählt häufig Leistung und Erfolg. Jeder muss etwas bringen. Nach den Feiertagen wieder, in der Schule, im Studium, im Beruf, vielleicht auch in der Familie. Vielleicht entsteht sogar der Eindruck in unserer Gemeinde, jeder muss was bringen, mich anstrengen, Ziele erreichen, Erfolge vorweisen. Und wir wissen, Gott bemisst seine Liebe nicht nach unserer Leistung, nicht nach unserer Anstrengung. Aber wie geht er mit unseren Fehlleistungen um? Runzelt Gott die Stirn? Wie der Vorgesetzte beim Jahresmitarbeitergespräch, wie die Mutter oder die Schwiegermutter nach einem Fauxpas, wie halt Menschen die Stirn runzeln, die bewerten? Oder sind Gottes Maßstäbe andere? Dieser Satz ist der Maßstab Gottes. Es ist vollbracht. Das bedeutet, alles, was zu Recht Gott von dir fordern kann, hat er schon erledigt. Jesus hat alle Erwartungen Gottes erfüllt. In Jesus ist alles, was ich im Leben vor Gott bringen könnte, schon erfüllt. Denn Jesus bringt mit sich Gnade, eine Gnade, die allein genügt. Sein Blut erlöst uns also auch vom Gott der Leistung und vom Gott der Fehler. In Verbindung mit ihm ist dir vergeben. Deswegen, es ist vollbracht. Der Schuldschein zerrissen, die Forderung erfüllt. Jetzt können wir den Kelch des Heils trinken, einen Siegesbecher. Bevor wir das im Zeichen des Kelches auch tun, möchte ich euch noch zwei Bilder zeigen. Das eine Bild ist aus dem Inneren der Kirche von Notre Dame, die in dieser Woche in Flammen aufging. Im Sommer waren wir erst dort und haben schöne Bilder vom Innenraum gemacht. Aber was mich an diesem Bild berührt, ist das goldene Kreuz, das in dem Schutt und Asche der Kirche immer noch steht, immer noch glänzt, immer noch da ist. Christus ist Sieger über eine zerbrochene Welt und egal, was in deinem Leben in Flammen aufgeht, Christus ist da, unzerstörbar. Und das andere Kreuz, das ist in Peterborough, in der Kathedrale, wo wir vor kurzem waren als vier Leitungsmitglieder. Und da steht, Stat Cruxtum Volvitur Orbis. Das Kreuz steht fest, während der Erdball sich weiterdreht. Eine lateinische Sentenz, schon über 500 Jahre alt. Wenn die Welt flüchtig ist und unbeständig, ist der Sieg Jesu endgültig. Das Kreuz steht. Desgleichen nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und feiert das Mahl, bis er wiederkommt, um einen neuen Himmel und eine neue Erde aufzurichten. Und so können wir heute aus dem Gemeinschaftskelch oder Einzelkelch trinken und diesen Geschmack des Sieges haben. Er hat schon alles getan. Du kannst von Karfreitag gelassen nach Hause gehen. Er hat die Schuld getragen. Er hat die Leistungen und Forderungen des Gesetzes erfüllt. Er ist an deiner Seite. Und dafür können wir ihm nur danken.